Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Diesem endlich schließe ich mich an. Ich habe auch das Gefühl, dass ich schon lange nicht mehr hier war. Also im Gebäude war ich schon öfter mal, aber am Sabbat zur Predigt, das ist, glaube ich, schon wieder eine Weile her. Es stand auch auf der Kippe, muss ich gestehen, weil gestern war ich in einem sehr miserablen Zustand. Also irgendwie hat mein Magen gestern ein bisschen gestreikt. Ich führe jetzt keine Details auf. Ich glaube, das wollt ihr nicht wissen. Und dann habe ich mich so am Nachmittag so schleppend zum Handy geschleppt und dem André und dem Michi noch eine Nachricht geschrieben und gesagt, ich glaube, das wird morgen nichts. Ich sterbe heute noch so ungefähr. Also ihr wisst ja, wie das ist mit Männern, gell? Die sind ganz schnell am Sterben. Nein, es war nicht so, also es war wirklich schlimm, einfach. Naja. Ja, und dann, aber gegen Abend ging es wieder besser. Und dann habe ich gesagt, ich möchte eigentlich diese Möglichkeit wahrnehmen. Vor allem, nachdem ich dann gehört habe, dass die Claire zum Beispiel sich auch aufgerafft hat, um mich mal wieder zu sehen. Und das wäre ja sehr enttäuschend gewesen, gell? Wenn sie dann hier ist und ich dann nicht hier bin. Und deswegen, ja, freue ich mich, hier zu sein. Freue mich, dass mein Zustand das zulässt und es mir eigentlich wieder ganz gut geht. Und ich mit euch heute ein paar Worte teilen darf. Der Titel meiner Predigt lautet Mittelmäßig Oberklassik. Mittelmäßig Oberklassik. Oder ein Alternativtitel wäre, wenn euch der besser gefällt, Außen Hui, Innen Pfui. Vergangene Woche, vielleicht wisst ihr es, wir sind ja gezügelt. Also wir sind jetzt Ausländer hier in Zürich. Wir leben im Aargau. Und in der vergangenen Woche habe ich neue Nummerntafeln bekommen fürs Auto. Und ich weiß, es fällt mir wirklich schwer. Ich meine, ich parke sowieso schon immer hinten auf dem Parkplatz. Ich komme auch ein bisschen früher, dass ihr das nicht seht, ja, dass wir keine Zürcher Nummerntafel mehr haben. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe dem auch so ein bisschen nachgeweint. Denn so ein ZH auf dem Auto, das ist schon eine Größe. Also wenn man ins Ausland fährt mit einem ZH als Kennzeichen, da wissen die Leute, man kommt aus der Schweiz. Das ist irgendwie klar. So ein Achtung Gefahr, so ein AG, das sagt den Leuten schon gar nichts mehr irgendwie. Die schauen und dann, was ist das? Wo kommt der her? Aha, ja, die Schweizer Flagge ist da auch drauf. Ja, der muss wohl aus der Schweiz kommen. Aber das ist nicht so einfach. Und auf der anderen Seite ist man natürlich froh, wenn man zügelt, wenn man umzieht, dass man dort, wo man ist, auch als solcher wahrgenommen wird. Also wenn man im Aargau unterwegs ist, dann sind da ganz viele andere Autos auch mit einem Aargauer Kennzeichen. Und man gehört dazu. Also es fällt mir jetzt schwer, das zu sagen, aber ich muss sagen, ich bin ein Aargauer jetzt. Oder? Ich bin schon froh, dass keine Buhrufe jetzt kommen, ja. Wenn man im Auto sitzt mit so einer Nummerntafel, mit dem AG hinten, dann, egal wer da drin sitzt, man solidarisiert sich auch ein Stück weit mit demjenigen. Also andersrum ist das ganz deutlich. Wenn im Aargau einer mit einem Zürcher Kennzeichen rumfährt, dann hat man schon das Gefühl, dass die Toleranzgrenze da auch schwindet. Zum Beispiel an der Ampel, wenn es grün wird und der Zürcher vor dir dann nicht schnell genug in die Puschen kommt und loskommt. Das ist schon anders, wie wenn ein Gleichgesinnter praktisch auch ein Aargauer vor dir fährt. Also so eine Nummerntafel, so ein Kennzeichen, das sagt ein Stück weit etwas aus über die Identität, oder? Eben, ich habe so eine Nummerntafel und jetzt gehöre ich dazu. Also spätestens oder längstens, sage ich mal, bis ich eben aussteige aus meinem Auto und man hört, dass ich nicht aus dem Aargau komme. Ja, dann ist es wieder vorbei. Aber es ist schon so, dass diese, man könnte sagen, rein äußerlich betrachtet, gehöre ich dazu. So wie ich jetzt zwei Jahre lang ein Zürcher war, zumindest meinem Auto nach. Ich möchte gerne mit euch etwas aus der Bibel betrachten, auch eine Personengruppe betrachten, die auch, würde ich sagen, so ein äußerlich-innerlich hatte, so eine Identitätskrise, wenn wir es so wollen. Ich möchte euch bitten, mit mir aufzuschlagen in Matthäus Kapitel 23. Matthäus Kapitel 23. Und ich würde Gott gerne mit euch dort die Verse 27 und 28 lesen. Matthäus 23 und dort die Verse 27 und 28. Und hier in diesen Versen, glaube ich, begegnet uns genau diese Problematik des Äußerlichen auf der einen Seite aber auch das, was innen drin ist. Das, was unter der Hemdschicht ist oder, sage ich mal, hinter der Hautschicht. Matthäus 23, und dort spricht Jesus: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Kein schönes Wort, oder? Also Jesus ist hier politisch nicht sehr korrekt, würde ich sagen. Er ist hier sehr direkt den Pharisäern gegenüber. Ich glaube, dass wir den Pharisäern Unrecht tun, wenn wir sie als schlechte Menschen bezeichnen. Ich glaube, dass uns das schnell über die Lippen geht, vor allem wenn wir gerade so einen Vers gelesen haben, wenn wir lesen, wie deutlich Jesus hier spricht. Aber ich glaube, wir tun ihnen Unrecht. Vermutlich war es auch ein Pharisäer, der die Frage stellte: Was muss ich tun, damit ich ewiges Leben haben kann? Wir kennen diese Frage des reichen Jünglings, der sie gestellt hat. Man ist sich nicht ganz klar, woher die Pharisäer kamen, beziehungsweise wie sie zu so viel Macht kamen und Einfluss. Doch man weiß um ihr Bestreben um Reinheit. Es ist ihnen stets darum gegangen, die Reinheitsgebote einzuhalten. Jene Gebote, die uns in den 5 Büchern Mose überliefert sind für die Priester, so ging es auch ihnen darum, sich an diese Vorschriften zu halten. Und mehr noch, sie erwarteten vom Volk, dass auch das Volk sich an diese Reinheitsgebote, wie sie aufgeschrieben waren, an all die Waschungen, an all das, was so dazugehörte, um rein zu sein, dass sich auch das Volk daran zu halten habe. Das war ihre Überzeugung. Sie sagten, diese Dinge sind nicht nur für die Priester aufgeschrieben, sondern für das ganze Volk. Denn das Volk solle geheiligt sein und gereinigt sein für Gott. René Gehring schreibt in seinem Buch Die antiken jüdischen Religionsparteien: Sowohl bei den Pharisäern als auch bei den Essenern handelte es sich um eine streng jüdisch-religiöse Überzeugung, die ihre Unterscheidungsmerkmale betonte und sich gegen fremdartige religiöse und politische Einflüsse abgrenzen wollte. Möglicherweise in diesem Zusammenhang wurden viele Traditionen entwickelt, die das gottgegebene Gesetz der Tora schützen sollten. Die Pharisäer, eine Gruppe, die sich abgrenzen wollte, die bewusst sagten: Wir wollen als ein heiliges Volk uns abgrenzen und wir möchten, dass jeder das so tut im Volk. Und die in diesem Zusammenhang, so schreibt er ja, möglicherweise diese vielen Gesetze und Regeln aufstellten, um eben die Tora zu schützen, um das Gesetz zu schützen, um dafür zu sorgen, dass sich nicht jemand versündigt am Wort Gottes. George Knight bringt das vielleicht ein bisschen besser auf den Punkt, wenn er sagt: Es dürfte damals schwer gewesen sein, Menschen zu finden, die den Pharisäern in Bezug auf den Gehorsam gegenüber Gottes Wort und den Blick auf ein sittlich einwandfreies Leben das Wasser reichen konnte. Also diese Menschen, diese Pharisäer, das waren Menschen, die es ernst nahmen, die sehr gehorsam versuchten zu leben, die nach Regeln sich orientierten und sagten: So muss es sein, so möchten wir leben, an dem wollen wir uns orientieren, wir wollen gehorsam, wir wollen treu sein. Die Pharisäer waren auch Teil des Sanhedrins, diesem obersten Gerichtshof, wenn man es so will. Diese Einheit, die das religiöse und das politische Leben regelte unter den Juden. Nachdem das Volk Gottes aus dem Exil, aus der Gefangenschaft zurückkam, wählte man 70 Männer, die die Führung des Volkes übernehmen sollten. Dieser Sanhedrin, dieser Hohe Rat, war dafür verantwortlich, oder das haben sie sich selber auf die Fahne geschrieben, das Volk zu führen. Dieses Volk, das so führerlos war, dieses Volk, das sich durch ihren Ungehorsam ja in die Gefangenschaft getrieben hatte, das wollten sie verhindern, dass das erneut wieder aufkam. Und so gründeten sie diesen Rat, ja, der wie eine Art Polizei eben dieses geistliche Leben regeln sollte, um ja nicht Übertretungen dahin führen, dass das Volk wieder auf Abwege kommt und sich wieder in Gefangenschaft begeben muss. Als im Jahr 6 nach Christus die Römer die Führung übernahmen, also die politische Führung zumindest, die Verwaltung, und somit der Hohe Rat so ein bisschen einbüßte an, wie sollen wir sagen, an Entscheidungsgewalt. Also sie mussten sich ja nun an die Römer wenden, wenn es um, ja, zum Beispiel um Hinrichtungen ging. Auch das kennen wir von der Verhandlung um Jesus. Ja, sie haben ja immer wieder dann diskutiert, ja, mit den Römern, die vor Pilatus kommen, die die Erlaubnis der Römer brauchen. Ja, sie haben zwar eingebüßt an Entscheidungsgewalt, und doch, wenn wir das Wort Gottes verfolgen, dann sehen wir, ihr Einfluss ist nach wie vor ein sehr großer. Nach wie vor bestimmen sie so ein Stück weit das geistliche Leben. Was sie sagen, was sie angeben, das muss getan werden. Sie haben einen großen Einfluss im Volk. Die Pharisäer nahmen ihre Aufgabe sehr ernst. Die 5 Bücher Mose, wie ich gerade schon sagte, waren so das höchste Leitmotiv. Und so sagt Knight, den Pharisäern war es überaus ernst damit, Gottes Gesetz nicht zu übertreten. Deshalb schufen sie im Laufe der Zeit ein ausgeklügeltes System von Verordnungen und Durchführungsbestimmungen, um sich vor jeglicher Gesetzesübertretung zu schützen. Allein um das Sabbatgebot, so schreibt er, ranken sich im Laufe der Zeit 1521 mündliche Regeln. 1521 Regeln, die das Leben am Sabbat bestimmten. Also ganz ehrlich, da wäre ich gar nicht vor die Tür gegangen, vermutlich. Aus Angst, eines dieser Gebote zu übertreten. Einen Schritt zu viel zu tun oder einen falschen Schritt zu tun. Nudeln aufkochen, Teigwaren am Sabbat, das wäre vermutlich verboten gewesen. Ja? Also da wäre der Herd ausgeblieben. Da hätte ich vermutlich gefastet oder was auch immer. Kein Wort gesprochen, um in irgendeiner Weise nicht negativ aufzufallen. Was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Das ist, wie ich gerade auch schon angedeutet habe, glaube ich, eine pharisäische Frage. Eine Frage, die, wenn wir sie uns versuchen zu vergegenwärtigen, glaube ich, so den Gedanken hat, richtig handeln zu wollen. Keinen falschen Schritt zu tun, immer auf der richtigen Spur zu sein, nicht runterzufallen auf der einen oder auf der anderen Seite. Und wenn ich ehrlich bin, ist diese pharisäische Frage auch eine Frage, die ich mir so manches Mal stelle. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Interessant ist der Kontext dieser Frage. Diese Frage ist uns überliefert im Matthäus- und auch im Markus-Evangelium. Und in beiden Fällen, also sowohl im Markus als auch im Matthäus, es steht in Matthäus 19, wenn ihr das aufschlagen wollt, Matthäus 19, dort 14 bis 16, interessant, dass der Kontext in beiden Fällen der gleiche ist. Wir lesen diese Frage in Matthäus 19, dort im Vers 16. Und siehe, da trat einer herzu und fragte Jesus, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Was soll ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Dieser Abschnitt ist in unseren Bibeln meist überschrieben mit der reiche Jüngling. Ich meine, diese Überschriften sind nicht überliefert, sie sind im Grundtext nicht vorhanden, aber trotzdem lässt uns das in gewisser Weise hier so erahnen, was der Schreiber sich dachte, oder der Übersetzer vielmehr. Es scheint sich hier um einen jungen Mann zu handeln. Und interessant ist, wenn wir die Verse davor lesen, eben wie gesagt im Matthäus-Evangelium, aber auch in Markus 10, dann wird hier uns vorher von den Kindern berichtet, Vers 13. Da wurden die Kinder zu ihm gebracht, damit er die Hände auf sie lege und bete. Die Jünger aber tadelten sie. Aber Jesus sprach, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Und dann folgt diese Begebenheit mit diesem Jüngling, der hier kommt. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, kann es sein, dass dieser reiche Jüngling auch ein Kind ist im Glauben? Ich meine, es wird uns hier berichtet, es scheint mir so eine gewisse Ironie in diesen Versen zu legen. Das sind Kinder, die zu Jesus rennen, zu ihm kommen, und die Jünger, auch junge Leute, sie sagen, nein, der Meister hat für euch keine Zeit. Ihr seid zu jung, ihr seid zu frech, ihr seid zu aufgedreht, was auch immer. Aber er sagt, für euch ist der Meister nicht da. Und dann sagt Jesus, doch, gerade dieser gehört das Reich Gottes, den Kindern gehört das Reich. Daraufhin kommen die Kinder, dann ist diese Szene abgeschlossen und dann heißt es, und siehe. Als ob uns der Schreiber sagen will, leg dein Augenmerk darauf. Siehe, jetzt kommt einer hinzu, der scheinbar auch ein Kind ist. Ich weiß nicht, ob dieser junge Mann, der hier kommt, ob er vielleicht bei dieser Kinderbegebenheit sogar dabei war. Also verzeiht mir meine Spekulation, aber ich stelle mir vor, wie er in der Masse steht und diese Szene beobachtet. Und dann Jesus sagt, wehret der Kinder nicht. Und dieser Mann denkt, eigentlich bin ich auch ein Kind im Glauben. Ich wage es, wenn Jesus das schon so formuliert, wenn er sagt, dass die Kinder zu ihm kommen dürfen, dann darf auch ich mit meiner Frage kommen. Vielleicht mit meiner kindischen Frage, ich weiß es nicht. Was muss ich Gutes tun? Eine Frage, die wir uns noch stellen dürfen, wenn wir schon erwachsen sind. Und vielleicht gibt es da so manche andere Fragen, die wir uns nicht trauen zu stellen, weil wir glauben, wir sind ja längst erwachsen und müssten Antworten auf diese Fragen haben. Aber dieser Mann hier, er traut sich, diese Frage zu stellen. Er traut sich, zu Jesus zu kommen. Vielleicht auch, weil dieser eben gerade vorher noch gesagt hatte, dass die Kinder zu ihm kommen dürfen. Einer, der ebenfalls dieser Aufforderung nachkommt, als Kind zu kommen, ist auch ein Pharisäer. Und er begegnet uns im Johannes Kapitel 3. Und die Bibelkenner von uns, die wissen bereits, um wen es sich handelt. Johannes 3, es ist die Rede von dem Pharisäer Nikodemus. Johannes 3, und wir lesen hier so die ersten Verse. Ich glaube, dass auch Nikodemus zu dieser Kategorie von Mensch gehörte. Einer, der äußerlich eigentlich schon sehr erwachsen war. Einer, der zu diesen großen jüdischen Männern gehörte, die sehr erwachsen waren. Die Bescheid wussten über das geistliche, über das jüdische Leben. Ich meine, er gehörte zu den Männern, die das geistliche Leben lenken. Die dafür da waren, Orientierung zu spenden. Und dann wird uns hier berichtet im Johannes 3, Vers 1, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern. Gut, dass Johannes das nochmal betont, dass es unter den Pharisäern auch Menschen gab. Ja, es war ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Das will uns Johannes hier noch mitteilen. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wann kommt Nikodemus zu Jesus? Bei Nacht. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, in seiner dunkelsten Stunde. Es wird uns beschrieben im Vers 1, dieser Oberste der Juden, dieser Pharisäer, derjenige, der eigentlich wusste, wo es lang geht, der anderen ein Führer war. Und jetzt ist es Nacht. Nacht, so scheint mir auch in seinem Leben. Er kommt zu Jesus, weil er Fragen hat. Er kommt vielleicht auch bei Nacht, weil er sich bei Tag nicht getraut hat. Aber er kommt nun zu Jesus und ja, leitet so ein bisschen erwachsen hier auch ein. Ja, guter Meister, wir wissen, du musst von Gott sein, ja, Gott ist mit dir. Und dann, wie antwortet Jesus hier? Das ist interessant. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wieder die Kinderthematik. Und ich meine, Nikodemus antwortet hier auch wie ein Kind, oder? Ich meine, wie kann es sein? Es kann doch ein erwachsener Mensch nicht wieder zurückgehen in den Schoß seiner Mutter. Wie soll das denn funktionieren? Und ich meine, ich war dabei, ja, ich weiß, wie das ist. Also wenn so ein Kind gerade schon so aus dem Geburtskanal rauskommt, dann dauert es keine 3, 4 Tage, das Ding wächst ja. Das geht nicht wieder zurück. Also, ich meine, ich kann Nikodemus hier verstehen, ja. Jesus sagt ihm hier, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus, wie ein Kind, scheint er, wie? Das geht nicht. Jemand kann nicht von Neuem noch einmal geboren werden. Das funktioniert nicht. Nikodemus, ein gestandener Mann, einer, der zur Führungsriege gehört, Und nun steht er als Kind vor Jesus. Die Dinge, sie sind nicht immer, wie sie scheinen. Was heißt es schon, erwachsen zu sein? Wenn ich mich erinnere, wie ich meinen Vater als Kind betrachtete, ich meine, als mein Vater so alt war, wie ich es heute bin, war ich bereits 8 Jahre alt. Und wenn ich mich so zurückerinnere, dann erinnere ich mich, dass ich ihn dafür bewundert habe, wie souverän er als Vater war. Dass er die Dinge im Griff hat, dass er uns versorgt. Da war nie ein Zweifel als Kind. Aber wenn ich heute so mein Leben anschaue, dann frage ich mich manchmal, ob es meinem Vater so ging, wie es mir heute ging. Wo es Momente gibt, die mich einfach überfordern. Situationen, die mir entgleiten, Ängste, wo ich denke, ich genüge nicht. Kein guter Vater oder Ehemann zu sein. Schwere Situationen, die ich nicht handeln kann. Ich frage mich, ob es ihm genauso ging. Oder ob er bereits erwachsen war. Ja, ich meine, mit 30 ist man doch erwachsen, oder? Und manch einer von euch mag jetzt vielleicht schmunzeln und sagen, na, warte nur, bis du 40, 50 oder 60 wirst. Irgendwie ist man schon erwachsen. Schon mit 20 hatte ich vermutet, erwachsen zu sein. Und dann stellt man fest, da gibt es noch Fragen, da gibt es Dinge, die wir nicht meistern können. Da gibt es Situationen und Herausforderungen, an denen wir scheitern, trotz unseres Erwachsenseins. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die uns anschauen und die uns bewundern für das, was wir sind und für das, was wir tun. Nikodemus, er ist mutig. Er ist mutig und er begegnet Jesus. Auf die Gefahr hin, dass er nicht mehr als Erwachsener wahrgenommen wird. Auf die Gefahr hin, dass man merkt, dass er ein Kind ist. Egal wie erwachsen er scheint. Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön sind, aber inwendig voll von Totengebeinen und aller Unreinigkeit. So scheint ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, aber von innen seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Dass Jesus die Pharisäer tadelt, ist, glaube ich, kein Versuch, sie zu vernichten, sie zu kränken oder sie bloßzustellen. Ich glaube, es ist vielmehr der Versuch, sie zu gewinnen, sie zu konfrontieren, ihnen den Spiegel vorzuhalten und diese Diskrepanz aufzuzeigen, die sich in ihrem Leben befindet. Dieses äußerliche Erwachsensein und inwendig aber doch ein Kind zu bleiben. Doch so ernstlich sie darum bemüht waren, das Leben im Griff zu haben und Abweichungen nicht zu dulden, töteten sie trotzdem dadurch den Messias. In ihrem Bestreben, alles richtig zu machen, haben sie alles falsch gemacht. Im Johannes Kapitel 11, Vers 45, es ist diese Szene, nachdem Lazarus auferweckt worden ist, Johannes 11, dort wird uns berichtet, dass viele, die gekommen waren zu Maria, um sie zu trösten, um zu sehen, was hier passiert war, viele von den Juden, sie glaubten jetzt an Jesus, heißt es dort. Sie sahen diese Szene der Auferstehung und dann heißt es im Vers 46, einige nun von ihnen, sie gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Lazarus ist gerade auferstanden, es haben viele gesehen, die Juden, sie glauben an ihn und jetzt gehen sie zu den Pharisäern und sie berichten ihnen davon. Und mich erinnert diese Szene in gewisser Weise an eine Sandkastensituation. Wir stellen uns vor, dass Kinder im Sandkasten miteinander spielen. Sie sind gerade dabei, so ihre Burgen zu bauen, mit ihrem Bagger über den Sand zu fahren. Und dann entdeckt eines der Kinder dort im Gebüsch ein Eichhörnchen. Und eines dieser Kinder, das das entdeckt hat, sagt nun zu den anderen Kollegen, hey, da drüben, siehst du das Eichhörnchen? Hey, schaut mal dahin, schaut mal dahin. Und dann, vielleicht kennt ihr diese Szenen, vielleicht erinnert ihr euch selber an diese Szenen, dann gibt es diese Kinder, die sagen, wo, ein braunes oder ein schwarzes? Wo ist es? Zeig es mir. Wo hast du es gesehen? Ja, da war es gerade, da war es gerade. Das ist die eine Sorte. Und dann gibt es die andere Sorte von Kindern, die im Sandkasten sitzen und die sagen, langweilig, kenne ich schon. Bei uns im Garten gibt es 15.000 von diesen Eichhörnchen da. Lang schon gesehen überhaupt. Und die Schwarzen sind überhaupt nicht die Seltenen, die gibt es ganz oft. Ja. So diese zwei Gruppen von Kindern, die eine Gruppe, die total begeisterungsfähig ist, so ein Pablo, ja, wenn der Pablo und ich, wenn wir manchmal so im Gespräch sind, dann da geht was, ja. Also wir sind voll on fire, ja. Wir überlegen gar nicht, wie viel Mühe das kosten wird, das im Ausschuss vorzustellen. Wir sind von unserer Idee überzeugt und wir wissen, es kommt schon gut. Aber es gibt eben auch die anderen und es scheint mir in dieser Geschichte, die Pharisäer gehören zu dieser zweiten Art von Kindern. Vers 47 im Johannes 11, da versammelten die Hohenpriester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben und die Römer werden kommen und unsere Stadt wie auch unsere Nation wegnehmen. Und dann heißt es ein paar Verse weiter, von jenem Tag an ratschlagten sie nun, ihn zu töten. Also, man muss sich das mal vorstellen. Da ist dieser Jesus und er tut ein Wunder. Vor den Augen der Menschen erweckt er einen Toten zum Leben. Und dann gibt es Menschen, die das mitteilen, die das verteilen, die diese Botschaft verkünden. Und das Erste, was den Pharisäern einfällt, ist, einen Ausschuss einzuberufen. Und sich die Frage zu stellen, was nun zu tun wäre. Ich meine mal im Ernst, das ist doch völlig verschoben, oder? Ich meine, ich glaube, das Erste, was ich gemacht hätte, ich wäre dorthin gelaufen. Ich hätte den Lazarus angefasst, ich hätte geguckt, ob er es wirklich ist, ob es nicht ein Doppelgänger ist, einer, der seinen Pass gefälscht hat, oder ich wäre ihm auf den Grund gegangen. Wahnsinn, oder? Diese Geschichte, die sich dort abspielt, aber die Pharisäer, sie gehören zu dieser zweiten Gruppe von Menschen, die merken, dass das nicht in ihr Konzept passt. Die merken, dass das an dieser Stelle nicht angebracht ist. Was sollen wir tun? So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Wie steht es um unser Leben? Verbergen wir auch gerne, wie es in uns aussieht? Ist unser Äußeres mit unserem Inneren deckungsgleich? Kann es sein, dass unser Leben nach außen hin manchmal so anders aussieht, wie es innen tatsächlich ist? Dass wir außen vorgeben, souverän zu sein, auch wie die Pharisäer, Leiter zu sein, Führer zu sein, und doch ist inwendig in uns ganz viel Unsicherheit? Kann es sein, dass wir manches Mal uns äußerlich freuen, aber innerlich dem anderen den Tod wünschen? So wie die Pharisäer hier konfrontiert werden mit Freude und mit Leben und ihre Antwort ist der Tod. Venkatesh Rao, er ist ein indisch-amerikanischer Autor, er hat einen Begriff geprägt, der das in etwa beschreibt. Und dieser Begriff lautet Premium Mediocre, erstklassige Mittelmäßigkeit. Und in einem Interview wird ihm die Frage gestellt, was ist denn typisch Premium Mediocre? Gibt es etwas, das diesem Konzept der erstklassigen Mittelmäßigkeit, das diesem Konzept, das das perfekt anschaulich veranschaulicht? Und er antwortet, das beste Beispiel ist in der Tat etwas, das auf Instagram besser aussieht, als es im wirklichen Leben ist. Wie ein Essen oder auch Kleider. Die können auf einem Bild, auf einem Selfie großartig aussehen, auch wenn sie vom Material her zum Beispiel eher schlechter Qualität sind. Das lässt sich auf alles Mögliche übertragen. Apartments, die auf Bildern modern aussehen, aber in Wirklichkeit billig eingerichtet wurden. Da gibt es eine Menge Beispiele in den USA, so sagt er. Also nur in den USA vermutlich. Kann es sein, dass diese Art der Inszenierung auch in unseren Reihen vorhanden ist? Da sieht Glaube vielleicht besser aus, als er es tatsächlich ist. Wir bewundern einander für fromm klingende Gebete, für tolle Worte im Lektionsgespräch, für viel Bibelwissen, für eine gut sitzende Krawatte und ein gut angelegtes Jackett. Und doch wissen wir so oft nicht, wie es im anderen aussieht, womit er zu kämpfen hat, was ihn belastet, was ihn bedrückt. So wie bei den Pharisäern. Wie souverän und heilig wirkten sie doch. Und doch lehnten sie den ab, der ihnen wahres Leben spenden wollte. Im Interview mit Venkatesh Rao fährt der Moderator fort. Premium Mediocre bedeutet also, dass etwas Mittelmäßiges so weit wie möglich aufgewertet wird, aber dabei immer noch mittelmäßig ist. Haben Sie eine Erklärung, warum es die Menschen nicht ablehnen, so etwas Geschmackloses wie Premium Mediocre zu konsumieren? Warum sie sogar so tun, als wäre Spitzenmittelmäßigkeit ein Beweis für Stil, als wäre es eine wirklich interessante Sache? Und er antwortet und sagt, denken Sie an ein Bühnenbild. Das muss nicht so solide gebaut sein wie ein echtes Haus. Ist ja fake, kann also auch mit Billigholz konstruiert werden. Und dieser Ansatz lässt sich auch auf das Premium-Mediocre-Konzept übertragen. Es geht darum, anderen einen bestimmten Lifestyle, Lebensstil zu signalisieren. Es geht um Suggestion. Es ist ja auch nicht komplett fake. Man nimmt ja auch mit Premium-Mediocre-Nahrung ein paar Nährstoffe zu sich. Aber das Ziel ist, ein tolles Foto der Konsumgüter zu machen, das dann an die Freunde geschickt wird, die dann denken, dass man total cool ist, die es alle aber genauso machen und so auch wissen, dass das alles ein bisschen fake ist. Aber sie sind eben alle Teil dieser Theaterproduktion. Deswegen kommt man auch durch mit diesem Billigkonsum. Als Nikodemus zu Jesus kommt, ist es Nacht, es ist dunkel, vermutlich auch in seinem Herzen. Im ersten Kapitel des Johannesbuches, also zwei Kapitel vor dieser Geschichte mit Nikodemus, dort sagt uns Johannes, dass das Licht in der Finsternis scheint. Und die Finsternis hat es nicht erfasst, so sagt Johannes. Doch Nikodemus ist derjenige, der diesem Licht folgt. Er will nicht nur eine Fassade aufrechterhalten. Er will nicht einfach außen glänzen und schön wirken wie so ein Bühnenbild oder so wie die Fernseher bei IKEA. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Die sehen auch immer so schön aus, aber man kann die nicht benutzen. Das sind nur so Attrappen, ja? So in etwa. Oder die Wasserhähne, die nicht funktionieren. Oder die Toiletten-WC-Schüsseln, bei denen dann extra steht, wenn sie ihr Geschäft verrichten müssen, dann benutzen sie bitte die Toiletten, ja? Also, Nikodemus scheint sich mit dem nicht zufrieden zu geben. Er will nicht einfach nur von außen nach etwas aussehen, was innen dem gar nicht so entspricht. Er will, dass es hell wird in ihm. Er will nicht einfach nur hell aussehen nach außen. Er will nicht mittelmäßig bleiben. Er will nicht vorgeben, oberklassig zu sein, aber inwendig eigentlich nur mittelmäßig zu sein. Er will Jesus begegnen. Und ich glaube, dass darin der Schlüssel liegt, Jesus zu begegnen. Doch diese Begegnung, sie ist nicht nur ein Einkauf im Supermarkt, bei dem mir Produkte verkauft werden, die ich zu konsumieren habe. Der Besuch bei Jesus, er gleicht vielmehr einer Umgestaltung, einer Schönheitsoperation am Herzen, eine wirkliche Verwandlung, eine Metamorphose. Römer 12, das ist ein Text, den ich zum Abschluss der Predigt auch noch lesen möchte, um das noch einmal zu verdeutlichen. Römer 12 und dort in den ersten Versen, dort bringt es Paulus, finde ich, gut auf den Punkt. Römer 12 und dort die ersten Verse. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das Wörtchen, das Paulus hier verwendet für verwandeln im Vers 2, es ist tatsächlich dieses Wörtchen der Metamorphose. Dieses griechische Wörtchen Metamorphose, das wir aus der Biologie kennen, von der Raupe, die zum Schmetterling wird, von dieser Qualle, die zum Frosch wird. Metamorphose. Eine Raupe wird zum Schmetterling. Ja, vielmehr ist die Raupe bereits ein Schmetterling. Doch es bedarf der Verwandlung, der Umgestaltung. Was dazu nötig ist, naja, um im Bild der Raupe zu bleiben, fressen. Die Raupe muss fressen, damit sie umgestaltet wird, damit sie in diesen Verwandlungsprozess kommt. Und ich glaube, dieses Bild ist auch übertragbar auf uns als Christen. Wir müssen in die Begegnung mit Jesus kommen. Wir müssen essen, bei ihm Nahrung tanken. Am besten mit ihm gemeinsam essen. Uns darbringen, so sagt er das hier im Römer 12. Und im 1. Petrus 2 sagt er, dass wir die Bosheit und den Betrug und die Heuchelei und den Neid und die Verleumdung, dass wir das ablegen, abgeben müssen. Und dann verwendet er auch hier dieses Bild des Kindes. Er sagt, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes Gottes, damit ihr durch sie zunehmt zum Heil, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns begeben in diese Begegnung mit Jesus, dass wir uns begeben in sein Wort, das, was er uns gegeben hat, um das aufzunehmen. Und dass dabei jede Frage erlaubt sein darf. Dass wir uns dabei völlig als Kinder hingeben dürfen, dass wir Kinder sein dürfen, dass wir sagen dürfen, ich verstehe das nicht. Dass ich sagen darf, ich bin innen noch ein Kind, so erwachsen ich nach außen auch aussehe. Und so ist mein Aufruf an dich heute, frage dich, wo du nach außen ein Leben lebst, das nicht deinem inneren Zustand entspricht. Wo machst du dir und vielleicht anderen etwas vor? Wo ist dort keine Übereinstimmung mit dem, was du nach außen zeigst und mit dem, was in dir drin ist? Ich möchte dich auch dazu aufrufen, dass du Jesus nicht mundtot machst, wie die Pharisäer. Dass du ihn nicht dadurch tötest, dass du ihn nicht zu Wort kommen lässt. Lass ihn mitreden. Und das ist mein dritter Appell, dass du wie Nikodemus diese Begegnung mit Jesus suchst. Rede mit ihm, auch oder vielleicht gerade in den dunklen Stunden deines Lebens. Sage ihm, was du auf dem Herzen hast. Auch, dass du dich vielleicht gerade schwer tust mit ihm. Nikodemus' Entscheidung, Jesus zu begegnen, brauchte Mut. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir genau diesen Mut, dass wir den Mut haben mögen, ihm zu begegnen, ihm als Kinder Gottes zu begegnen. Amen. Ich würde gerne mit euch noch ein Gebet sprechen. Herr, es sind harte Worte, die du für die Pharisäer findest. Es sind harte Worte, die du an sie gerichtet hast. Doch wir wollen darin erkennen, dass du ihnen begegnen wolltest. Dass du ihnen die Chance geben wolltest, wirklich zu sehen, wie es um sie steht. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir den Mut haben, offen und ehrlich zu sein. Dass wir nicht vorgeben, etwas zu sein, was wir gar nicht sind. Herr, du rufst uns zur Oberklassigkeit. Du möchtest mit uns leben und das ist wahrlich eines der größten Geschenke. Wir dürfen vor dich kommen und vor dir bestehen, weil du es uns zugesagt hast. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir diese Möglichkeit wahrnehmen, dir zu begegnen und uns von dir verwandeln zu lassen. Herr, lass uns offen sein und dir offen als Kinder begegnen. Auch dort, wo wir so erwachsen wirken. Lass uns Fragen stellen, die uns drängen, die uns vielleicht so manches Mal unangenehm sind. Aber lass sie uns vor dich bringen und voreinander, damit wir wachsen können. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, dass du uns einlädst, als Kinder Gottes zu dir zu kommen. In deinem Namen, Herr. Amen.